Good morning zusammen. Hi Patrick.
Hallo Richie.
Hallo alle da draußen. Wir sind wieder beim Schlägertypen-Podcast und heute wird's groß.
Ja, nicht nur groß, sondern ich glaube auch, dass es, wir haben einen Gast heute, dessen Namen man sich merken muss.
Geht schon los im ersten Satz.
Ist so. Ich glaube, es wird eine sehr unterhaltsame Folge.
Das glaube ich auch. Also nicht nur wegen kleinem Vorgespräch oder dem einen oder anderen kleinen Wortwitz heute Morgen schon. Hast dich ja schon warm gemacht, Patrick. Wir begrüßen ganz herzlich Nick Merten. Hi Nick, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Richie, hallo Patrick. Cool, dass ich hier sein kann. Ich bin gespannt, was uns so erwartet.
Ja, wir auch.
Ich bin gespannt, was dich erwartet.
Es geht ja eher um dich auch, sonst wärst du ja nicht hier.
Ja.
Und du kannst jetzt selber aussuchen, ob du uns erzählst, weshalb du überhaupt hier bist.
Oder wir es dir sagen. Wir das machen.
Ich schätze mal, es geht um den Paddelplatz.
Den Paddelplatz. Ich glaube, du musst jetzt noch ein bisschen mehr erzählen von dir als Paddel. Ja klar geht's um Paddel.
Ja, also ich glaube, wir hatten ja vor 2 Wochen hatten wir eine Nominierung für die Nationalmannschaft und da hatte ich glücklicherweise wurde ich da ausgewählt und jetzt geht's in, knapp 2 bis 3 Wochen nach Sardinien zur Europameisterschaft und ich schätze mal, das ist heute ein Thema, worüber wir sprechen können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war wahrscheinlich einer von denen mit Anami, ja, die sich am meisten für dich gefreut haben, dass du nominiert wurdest für die Nationalmannschaft und einer der Top 8 Spielern damit in Deutschland bist. Und das, obwohl du noch gar nicht so lange Paddel spielst. Also ich meine, wir haben uns woanders auf einem anderen Platz kennengelernt und im schönsten Tennisclub vom Kölner Westen und weiter darüber hinaus. Erzähl doch mal, wie das bei dir überhaupt losgegangen ist, deinen Paddel-Enthusiasmus.
Ja, ich sag mal, das allererste Mal auf dem Paddelplatz stand ich tatsächlich ja mit dir, 2015 oder 2016 und mit Andreas Sicklinger und Darwin Sick.
Hast du da schon geboren, 2015?
Ja, standen wir auch.
Du bist übrigens gar nicht mehr so weit weg von meiner Alterskategorie. Ich erinnere mich, dass der eine oder andere bereits im Podcast erzählt hat, dass er das allererste Mal mit dir auf dem Paddelplatz stand.
Ja, wir machen das ja schon eine Weile und haben ja viele von Paddel schon überzeugt und Nick gehört dazu.
Ja, genau. Du hast mich auf den Paddelplatz gebracht und hast mich sozusagen gar nicht mehr wegbekommen von da. Ich hatte dann zwischendurch mal weiterhin nur Tennis gespielt und bin jetzt vor knapp 2 Jahren durch einen Johannes Lindmeier, der mich dann mal angesprochen hatte, der auch relativ nah bei mir wohnt und relativ nah an der Paddelbox, meinte, komm, spiel mal ein bisschen mehr Paddel. Haben wir dann gemacht, stand da wirklich sehr oft mit mir auf dem Platz, haben viel trainiert und dann bin ich irgendwann wirklich komplett vom Tennis zum Paddel übergestiegen und jetzt bin ich nur noch Paddelspieler.
Ja, super geil. Was machst du sonst so? Weil offensichtlich hast du ja dann in den letzten 2 Jahren sehr viel Zeit gehabt, Paddel zu spielen.
Genau, ich studiere noch nebenbei an der Deutschen Sporthochschule. Und ja, das Studium an der Sporthochschule lässt, sag ich mal, viel Zeit auch für andere Dinge. Dementsprechend.
Wem sagst du das?
Dementsprechend.
Manche Dinge ändern sich nicht, egal wie alt du wirst oder bist.
Wie viele Semester hast du studiert?
48.
Nein, das ist dein Alter. Fast. Oh.
Jetzt mal nicht persönlich werden.
Nee, jetzt mal im Ernst. Ich habe 13 Semester studiert.
49.
Ich hab damals noch Diplom gemacht und das hätte man rein theoretisch mit ein bisschen viel Glück und auch können in 8 Semestern schaffen sollen oder können. Aber 11 war, glaube ich, Durchschnitt und 13 fand ich dann okay.
Kritisch wurde es war gar nicht die zweistellige Semesterzahl. In dem Moment, wo du die Vornamen der AStA-Vertreter kanntest, das war der Moment, wo du dachtest so, na, jetzt muss ich langsam mal fertig werden.
Jörg ist immer noch da. Naja, macht nichts. Also Sportstudium, absolut richtig. Und dann hast du auch noch den richtigen Schwerpunkt eigentlich für das, was du jetzt machst, richtig?
Sport und Leistung.
Passt,
genau. Und kann ich mich ein bisschen selber vom Studium so ein paar Sachen, die wir da lernen, einbringen in Paddelsport, vor allem jetzt im athletischen Bereich. Deshalb passt es eigentlich ganz gut.
Gibt es denn schon Paddel an der Sporthochschule? Ja, können wir schon sagen, gibt's, weil da haben wir mit für gesorgt, dass es dann endlich auch mal Paddelkurse gab. Aber siehst du denn da schon irgendwo Ansätze, die im Paddelbereich umgesetzt werden, die man vielleicht aus sportwissenschaftlicher Sicht, die da reingehören? Also in anderen Sportarten weiß man ganz genau, dass da Videoanalysen und Technik, Taktik, was weiß ich was alles, was da an der Sporthochschule schon seit Jahrzehnten untersucht wird, wird sowas im Paddelbereich auch angewendet? Einen Einstieg hattest du eben schon mit Athletik zum Beispiel?
Ja, genau, Athletik ist da ein Punkt. Sonst habe ich jetzt noch nicht so die großen Berührungspunkte da an der Spur mit gesehen, aber ich glaube, dass das in Zukunft folgt und auch einen großen Einfluss dann haben wird.
Kommen wir ein bisschen zurück zu dir und deiner Rolle in der Nationalmannschaft und der anstehenden Euro. Welches Spielerprofil, sagst du, hast du in dem ganzen Nationalmannschaftskreis? Es gibt ja immer die verschiedenen Typen, die wir haben wir jetzt mit unseren beiden Lieblings-Ex-Freundinnen auf der World Paddle Tour, ehemaligen World Paddle Tour auch gelernt. Da gibt es den Kopfspieler, es gibt den Herzspieler, den Bauchspieler. Ich nehme, glaube ich, nicht zu viel vorweg, wenn man sagt, dir haftet ein gewisses Image an. Wie würdest du selber sagen, was für ein Spielertyp bist du?
Boah, ich würde sagen, ich bin relativ unbekümmert. Also ich spiele einfach das auf dem Platz, was gerade mir im Kopf ist. Also wenn ich jetzt bei 4-4-30 beiden Stop spielen will, dann spiele ich den. Auch wenn der Trainer von draußen dann mal auch mal gerne seine Tasche wegwirft, kam auch schon vor.
Oder dir nachwirft.
Oder mir nachwirft dann wahrscheinlich, wenn er nicht reingeht, genau. Ja, also ich mache wirklich einfach das dann wirklich, was mir am Kopf intuitiv einfach einfällt.
Ja, das, wir haben ein bisschen Insiderwissen mitgebracht. Die anderen sagen über dich, dass du nur Glück und keine Technik hast. Das stimmt, das kann gar nicht stimmen, weil Technik...
Oh, abgenickt von Technik.
Bisschen was muss ja doch da sein. Also, ja, aber es ist schon fies, was die anderen da sagen. Aber wenn man so ein intuitiver Spieler ist, dann, ich finde so geil, ich finde das ja geil. Ich spiele mit dem Hörsi, meinem besten Kumpel, total gerne zusammen. Der spielt auch immer so Stops und sowas. Das macht total Spaß, wenn es funktioniert. Das macht den Partner verrückt. Ja, aber wenn es erfolgreich ist, warum nicht?
Ja, das ist immer so eine Schwelle, die, sag ich mal, überschritten wird manchmal von mir. Da kann auch mein Partner Christian Bündke manchmal sehr fuchsig werden. Dann kriege ich auch mal den einen oder anderen bösen Blick, wenn der Stop mal dann nicht gekommen ist, aber...
Oder Böni schmeißt zusammen mit dem Trainer die Tasche.
Oder so, genau. Ja, der Trainer versucht es auch immer mehr und mehr aus mir rauszubekommen, dass ich da so ein bisschen dieses Klein-Klein nicht mehr mache, sondern eher die Basics spiele. Aber ich glaube, ganz rausbekommen wird es, das wird nicht funktionieren.
Also du warst ja mit in dem Camp in Barcelona. Wirst du dann von den Spaniern richtig blöd angeguckt, wenn du da einen Stopp spielst? Oder ist das, also die spielen doch nicht auch alle die ganze Zeit nur nach Lehrbuch oder was?
Nee, also das kann man ab und zu mal machen, aber wenn es dann wirklich zu viel wird, und das habe ich jetzt in Spanien zwar tatsächlich nicht gemacht, aber wenn es dann wirklich zu viel wird, dann habe ich bei anderen Leuten auch gesehen, dass dann auch wirklich dann auch schon Leute, die Trainer auf den Platz gekommen sind und gesagt haben, hey, das machst du noch einmal und dann war es das. Also die sind da schon echt... groß.
Ich stelle mir das ganz geil vor. Weißt du, bist du dann irgendwie auf internationalem Geschäft bald unterwegs, spielst Nationalmannschaft, gehörst zu den Top-10-Spielern in Deutschland und dann kommt der Trainer zu dir und sagt, Alter, du musst echt mal die Basics anfangen zu lernen. Du bist schon längst da oben, weißt du so. Und jetzt lernen wir erstmal die Basics.
Ist denn aus der Nationalmannschaft der Böni dann der toleranteste Spieler und deswegen darfst du mit ihm spielen, oder?
Könnte man jetzt denken, ja. Boah, der Böni, ja, der macht schon sehr viel mit. Also ich würde sagen, der hat schon, ja, der ist schon ganz oben dabei. Der muss auch mit mir viel aushalten, muss ich sagen. Also das ist auch nicht ganz einfach, mit mir zu spielen, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, andere, so ein Jojo zum Beispiel, der sagt mir dann auch ganz schnell mal, wenn es ein, zwei Mal nicht da Blödsinn baue auf dem Platz, lass das jetzt.
Aber das habe ich tatsächlich auch gehört. Ich bin sicherlich in der Dreierkonstellation hier am Tisch. Ja, zumindest der Vorletzte, was die Sportkompetenz hier am Tisch betrifft. Man sagt tatsächlich, dass Genie und Wahnsinn bei dir sehr, sehr nah aneinander liegt.
Das ist richtig, ja. Also es kann wirklich im Aufschlagspiel sein, dass ich zwei unfassbare Bälle spiele und dann der nächste, weil einfach Kopf hoch ins Glas geht, warum auch immer. Olli Drei sagt das immer gerne.
Das ist geil bei Nix Größe, wenn wir da von Kopf hoch ins Glas sprechen.
Ist da noch Glas?
Ja. Ja, das ist echt, ich weiß das selber manchmal gar nicht, wie das kommt, aber am Ende zählt ja jeder Punkt wirklich nur ein Punkt und dann ist es auch, wenn der Ball, der halt einmal von 10 kommt, ist dann vielleicht sieht dann gut aus, aber zählt dann wirklich einfach nur genau ein Punkt wie der andere, deshalb muss ich mir da selber manchmal auch an den Kopf fassen. Und
ich glaube, dass da ja noch viel vom Tennis übrig ist. Es gibt ja so 1, 2, 3 Kategorien an Menschen, wo ich ziemlich viele Vorurteile habe. Eine davon sind tatsächlich Amerikaner. Ich bin, glaube ich, in Deutschland derjenige, der die meisten und größten Vorurteile gegenüber Amerikanern hat. Die zweite Kategorie sind tatsächlich Tennisspieler. Ja, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese sagen wir diplomatisch, diese Ego-Kultur, die viele der Tennisspieler auf dem Platz an den Tag legen, tatsächlich, wenn sie dann zum Paddel konvertieren, einen Teil davon mitnehmen. und daran noch sehr, sehr lange zu knabbern haben. Und das sind, glaube ich, die Basics, die dann gemeint werden, die du zu lernen hast, weil dieser Tennis-Style halt auf dem Paddleplatz halt eben nicht Paddle ist, sondern es ist halt Rest-Tennis. Und das sorgt halt dafür, dass die Dinger dann oben einschlagen oder dass man dann halt einfach auf dem Platz mal ein bisschen durchdreht. Ich sag ja auch immer, woran erkennst du einen Tennisspieler auf dem Paddleplatz? Es ist der Einzige, der rumbrüllt und sich selber beschimpft und so ein Kram, ne? Also ich glaube, dass da sehr viel Tenniswesen in dir noch schlummert.
Absolut. Also das hatten wir vor allem jetzt auch in Spanien, als wir in Barcelona waren, in der Akademie gemerkt. Wer kommt vom Paddel und wer kommt vom Tennis? Das hast du sofort auf dem Platz gesehen. Einfach nur vom Spielstil, einfach nur, wie man mit der Wand spielt. Also wirklich genau so, wie du sagst.
Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zur Euro. Wenn ihr international gegen andere Teams und Länder und Mannschaften spielt, merkt ihr auch sofort, ob da ein Tennisspieler oder ein Paddelspieler euch gegenübersteht?
Total. Also wir merken das auch bei den FIP-Turnieren. Wie du sagst, international gibt es mittlerweile auch echt viele Ex-Tennisspieler. Also vor allem fällt mir da ein aus Polen, Jerzy Janowicz, der ja mal, ich glaube, weiß nicht, ob er Top 10 stand, aber relativ hoch. Und den siehst du sofort, wenn der auf dem Paddelplatz steht, der spielt wirklich sehr schnell. Also jetzt nicht.
Und ist der Einzige, der noch von oben aufschlägt, wahrscheinlich.
Ja, seine Hüfte ist relativ hoch auch, ja. Man sieht ihn sofort an, der knallt auf alles drauf. Also jetzt nicht Paddle-Lehrbuchartig.
Spielt zusammen mit Maciek. Maciek Naduk. Der hat immer.
Klar, wer kennt ihn nicht?
Klar, der war auch schon öfter bei unseren Turnieren hier. Ja. Wie ordnest du euch so ein bei der Europameisterschaft? Habt ihr schon mal ganz intensiv darüber gesprochen, was ihr für Erwartungen an euch selber habt? Welche Regionen von der Platzierung her ihr erreichen wollt, sollt, müsst? Keine Ahnung, inwieweit ihr da schon mal drüber gesprochen habt. Weil das natürlich, wissen wir immer noch, dass in dem Entwicklungsstadium, in dem wir gerade sind, ist brutal schwer teilweise die Länder einzuordnen und auch dabei irgendeine Konstanz reinzubringen, weil es entwickelt sich einfach so viel und so schnell. Wo seht ihr euch?
Ja, das ist tatsächlich bei uns schon ein großes Thema gewesen. Wir sind jetzt, haben das große Glück noch, dass wir in Lostopf 2 sind bei der Europameisterschaft. Durch die letzte Platzierung bei der Europameisterschaft, Platz 7. Dementsprechend werden wir guten Nationen wie Holland oder Großbritannien aus dem Weg gehen. Es kommt je nachdem auf die Auslosung an. Also es gibt gute Mannschaften in Lostopf 3 und Lostopf 4, die über die Quali mussten, zum Beispiel Portugal. Je nachdem, wie die Auslösung ist. Wenn die Auslösung gut ist, wollen wir auf jeden Fall Zweiter werden und dadurch ins obere Bracket kommen, also in die Top 8. Also Platz 7, Platz 8 wäre das Optimalste. Wenn die Auslösung nicht so gut ist, dann müssen wir uns wirklich auch gucken, dass wir da 10., 11. werden. Und das liegt einfach daran, dass die anderen Nationen, viele Nationen noch einfach uns voraus sind. Sowas wie unsere Nachbarländer Belgien, Holland, Frankreich, die sind einfach deutlich besser als wir, weil die einfach viel mehr Plätze haben, da Paddel schon sehr, sehr lange groß ist und da müssen wir uns einfach noch hinten anstellen.
Holland auch?
Holland,
haben wir mittlerweile nicht Holland haben, immer noch geschlagen, ja, die letzten Jahre?
Es hat sich so ein bisschen, also da war ich noch nicht dabei, aber ich glaube, wir haben Holland relativ lange geschlagen, aber es hat sich mittlerweile geändert.
Jetzt, wo du dabei bist, schlagen wir sie nicht mehr, oder was?
Doch, wir schlagen die wenn wir gegen die kommen sollten, irgendwann werden wir sie schlagen, aber es wird sehr, sehr schwer.
Aber auch da, ganz klassische Phänomene, nimm bestes Beispiel England. Ja, England hat den Gashebel zum Thema Paddle noch gar nicht so lange umgelegt. Ja, die wussten tatsächlich noch vor ein paar Jahren das Einzige irgendwie, wo es um Whisky oder Ale oder was auch immer geht. Und jetzt haben die mit Paddle echt was am Hut. Und das liegt einfach meiner Meinung nach unter anderem auch daran, weil diese Länder wie England, Holland, die sind um ein Vielfaches kleiner und daher in ihrer Grundentwicklung zumindest die kritische Anzahl an Courts und so weiter, haben die schon längst ihr Maximum und viel, viel schneller ihr Maximum erreicht und gehen dann schneller in die anderen Dinge und Themen rein, wie Sichtungen, Academies, all das, was die Folgeschritte sind. Und deswegen fangen diese kleinen Länder an, uns relativ schnell zu überholen. Aber das Gute daran ist, es ist nur ein temporärer Zustand. Ich glaube, das wird sich in 1-2 Jahren radikal ändern.
Und die Top 6, meinst du, ist mehr oder weniger unangreifbar oder wie sieht es da aus? Also ich meine, klar, Spanien brauchen wir nicht drüber sprechen, selbst wenn es nicht Spanien, sondern Baskenland ist.
Und auch an der Stelle, es gibt meiner Meinung nach einen Grund, warum Portugal durch die Quali musste. So, von daher würde ich Portugal gar nicht so hochhängen.
Weil sie das letzte Mal nicht mitgespielt haben?
Genau, weil sie die FIP-EM nicht mitgespielt haben und nur die FEPA-EM.
Ja. Dann wäre es noch super stark, Italien
zwischen. Italien, Frankreich, Schweden und Belgien. Die fünf sind unantastbar, würde ich einfach sagen, an der EM. Und die anderen, ja, Portugal ist auch, glaube ich, nicht zu schlagen. Die sechs würde ich mal als einordnen und danach so Länder wie Holland, Dänemark, Großbritannien, das sind die Länder, mit denen wir uns in Zukunft messen werden wollen.
Ja, spannend.
Ja.
Wo findet die statt? In
Sardinien. Cagliari.
Oh, da wollten wir doch auch mal hin in Urlaub.
Können wir.
Und dann auch noch im Juli.
Ende Juli, 22. bis 29. Juli. Ja, geht auf jeden Fall schlechter. Wird wahrscheinlich sehr warm sein. Ich hoffe, dass die Spielzeiten relativ entweder früh morgens oder spät abends sind.
Ja.
Genau, aber wir bereiten uns hier auch jetzt vor, wenn das Wetter hier auch mal mitspielen sollte, dass wir auch mal hier zur Mittagszeit trainieren, dass wir uns ein bisschen an die Bedingungen gewöhnen.
Für uns Hallenbetreiber ist es mit dem Regen ganz okay. Wirklich, jeden Tag so ein kleiner Guss, dann mittags ist es gut.
Ja. Uluma Fullo Regentanz.
Ja, muss man ganz klar so sagen. Ich habe vor 2 Wochen oder sowas war das große Premier Paddle Event in Rom. Riesen Tennisstadion eigentlich, oder Tennisstadien sogar, 2, 3 nebeneinander mit Paddelplätzen drin. Und wie viel? 15.000 Zuschauern vielleicht beim Finale dann. Ist der Aufbau auf Sardinien dann genauso?
Ich schätze mal so groß nicht. Ich hoffe, dass es ein Center Court auch mit Tribünen gibt. Das wäre ganz cool. Ich weiß auf jeden Fall, dass alle Matches gestreamt werden auf YouTube. Das ist schon mal eine ganz coole Sache. Und ich glaube auch, dass generell die FIP da ein relativ cooles Event hinlegen wird.
Geil. Mit wem willst du am liebsten spielen dann bei der EM?
Mit Böni.
Ja, natürlich mit meinem Partner. Aber ich spiele tatsächlich mit allen Rechtsspielern sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Und dann, ja, schauen wir mal. Wir gucken uns das an bei YouTube auf jeden Fall. Ich habe auch noch gehört, du trägst immer mindestens 2 Paar Socken. Was ist da los? Vielleicht musst du 3 Paar tragen, damit du noch besser wirst.
Oder es ist, falls er spontan Geld auf der Bank abheben muss, kann er 1 Socken über den Kopf ziehen und
schreit überfall. Hast du jetzt auch 2 Paar Socken an?
Jetzt habe ich tatsächlich auch 2 Paar Socken an. Und zwar, das liegt daran, ich habe relativ schmale Füße und in den Paddle- oder damals Tennisschuhen bin ich immer so ein bisschen hin und her gerutscht. Deshalb habe ich immer beim Sport vor allem 2 Paar angezogen, damit ich ein bisschen enger, dass es ein bisschen enger sitzt. Und das habe ich irgendwann einfach auch in den Alltag übergenommen. Und jetzt trage ich tatsächlich immer 2 Paar Socken.
Ist ja ganz geil, so bei 36 Grad im Sommer.
Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, sag ich mal.
Ja, vielleicht bleibt auch drin was rein. Ja, warum nicht? Also in der Freizeit stelle ich mir auch sehr gewöhnungsbedürftig vor.
Beim
Sport habe ich es auch schon mal ausprobiert, das geht. Das gibt einem irgendwie nochmal ein bisschen mehr Stabilität und vielleicht dann auch füllt den Schuh besser aus oder so. Aber die Fliege ist schon gekommen hier. Wie kriegen wir die denn wieder weg? Da haben wir noch einen interessanten Fakt rausgefunden, was aber gar nicht so unüblich ist, finde ich. Unsere Abteilung, Social Media Abteilung nennt das Gain-Essen ist.
Ich habe was ist ein Gain-Essen? Aberglaube Essen, dass du irgendwie danach denkst, dass du gewinnst, oder was ist das?
Das gibt Muckis. Das ist wie Spinat bei Popeye.
Was ja eine Kommalüge ist. Spinat hat man erst später gelernt, ist eine Kommalüge.
Ich habe mal relativ lange viel Hähnchen mit Reis gegessen. Und das war vor allem während der Corona-Zeit. Da hatte man viel Zeit, sag ich.
Gab es nichts anderes in der Corona-Zeit. War alles leer gekauft, kein Toilettenpapier mehr da, hat man ein Hühnchen mit Reis genommen.
Nee, ich habe einfach meiner Zeit gehabt, ich habe dann einfach sehr viel vorgekocht und das war dann einfach immer Hühnchen mit Reis. Und das.
Weil es das Einzige ist, was du kochen kannst?
Ja. Das hast du jetzt gesagt?
Nein, ich habe gefragt.
Ich sag mal so, meine Kochkünste sind relativ begrenzt und Hühnchen mit Reis gehört auf jeden Fall dazu, zumindest. Das, ja.
Kaffee, Ei, Hühnchen mit Reis, kommst du durch den Winter?
Komm ich durch den Tag und komme ich durch den Winter? Ja, nee, also ich kann da auf jeden Fall ein bisschen mehr kochen.
Ja, da habe ich auch schon gehört. Nudeln kannst du inzwischen auch?
Nudeln kann ich inzwischen auch.
Mit Hähnchen?
Mit Hähnchen geht auch, ja.
Auf Reis. Und jetzt wird es aber spektakulär, weil das ist gar nicht so ohne, ne? Brokkoli. Also Brokkoli kann nicht jeder.
Ja, Brokkoli geht auch noch.
Brauchst du Wasser? Brauchst du Salz?
Meistens.
Ganz schlimm. Also da muss man auch dann tatsächlich zusehen, dass wenn das Wasser anfängt, sich grün zu verfärben, also tiefes Grün, dann ist der Brokkoli zu weich.
Ich habe dann, aber was ich sympathisch fand, ist dann ohne Soße. Weil Soße macht ja viel zu viel Arbeit.
Ja, ich bin da tatsächlich bei der Essensauswahl relativ stumpf, sag ich einfach mal. Und
das macht dich echt unsympathisch, ne?
Ja. Naja. Nee, ich finde es sympathisch.
Nein,
ich
überhaupt weiß,
du
nicht.
So, du bist so ein,
nein,
du tatsächlich. Bist ein Gourmet.
Nee, das hat nichts mit Gourmet zu tun. Zusammensein, Geselligkeit, was auch immer, da gehört immer ein anständiges Essen mit dazu. Und wenn irgendeiner dir so einen verkochten Reis, was ihm völlig egal ist, der unten anklebt, ohne Soße hinstellt und sagt, guten Appetit, ist das einfach ungemütlich und einfach nicht nett. Ja, das ist genau. Magst du warmes Kölsch?
Ich nehme nichts.
Magst du warmes Kölsch?
Wenn sonst nichts anderes da ist, ja.
So, aber das ist das Ding, wenn sonst nichts anderes da ist, ja.
Ich nehme ihn in Schutz, er ist Student, er ist Profi-Paddelspieler, dann warum soll er jetzt auch noch kochen können?
Dann koch wenigstens den Standard-Nudeln mit Tomatensauce. Ja, das gibt sogar fertig in Dosen.
Das kommt auch oft auf den Tisch, keine Sorge.
Ja, und die Soße, dann nimm doch die Tomatensauce und tue sie wenigstens über Reis und Hähnchen.
Das ist aber kein Gain-Essen.
Was ist denn ein Gain-Essen?
Haben wir doch gerade drüber gesprochen.
Proteine, Hähnchen.
Proteine, das sind Hauptzutaten, pack halt Tomatensauce drauf.
Du hast eben Corona angesprochen, ja. Ich habe mir sagen lassen, dass du während der Corona-Zeit, das war schon früher als vor 2 Jahren eigentlich, hast du schon angefangen, Paddel in Situationen zu spielen, in denen nicht alle Paddel gespielt haben. Zum Beispiel aus dem Auto, auf der Straße, ins Fenster von einer WG-Wohnung rein und wieder zurück. Und aus dem Autodach, ja? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen nochmal?
Ja, also ich habe damals in der WG gewohnt, unter anderem mit Darwin Sick, und wir hatten relativ, sag mal, bei Corona-Zeit halt viel Zeit und auch Zeit, gewisse Dinge zu machen, die man normalerweise nicht macht. Und
kochen lernen.
Zum Beispiel.
Hat nicht stattgefunden.
Und dann haben wir halt einfach einen Paddelschläger in die Hand genommen, ein paar Paddelbälle, und dann haben wir uns überlegt, was können wir damit machen. Wir durften das Haus mehr oder weniger nicht verlassen, und dann haben wir einfach, wir haben in der dritten Etage gewohnt, haben unten das Auto aufgemacht zum Beispiel, haben von dem Fenster aus versucht, in das Auto da reinzuspielen, dass der Ball im Auto landet. So.
Habt ihr die Idee geklaut oder was? Aha. Wir hatten das auf unserem Social Media Kanal. Die Challenge von oben ins Autodach reinspielen.
Ich weiß nicht, ob wir es davon geklaut haben. Wir es davon geklaut?
Hashtag Repost.
Okay.
Repost.
Ja, es gibt ein Video, das geht, glaube ich, 3 Minuten lang, und da haben wir verschiedene Sachen, wie wir Volleys über den Balkon spielen oder vom Balkon runterspielen, in eine Mülltonne rein. Solche Sachen kommen da halt vor.
Sehr gut. Da gab es die geilsten Videos während Corona, dass die Leute im Hochhaus von Fenster zu Fenster sich irgendwie die Bälle zugespielt haben und sowas. Da wart ihr dann auch aktiv, finde ich.
Total.
Sehr sympathisch. Und dann hast du vorhin noch berichtet, dass ihr auf einmal Schach spielt. Warum?
Ja, genau. Man hat immer noch viel Zeit gehabt. Trotz Kochen und Paddel spielen haben wir dann auch uns die Zeit dann tatsächlich viel auch damals mit Schach und heute immer noch die Zeit vertrieben. Und das mache ich auch noch sehr, sehr gerne, ja.
Wer gewinnt?
Unterschiedlich. Wir sind auf einem Level, das, sagen wir, jetzt nicht so gut ist, aber wir versuchen uns zu steigern. Ich spiele viel mit dem Darwin und 50-50.
Weiß oder schwarz?
Weiß.
Klar.
Es gibt genug Spieler, die schwarz mögen.
Ja, ich würde auch lieber anfangen immer. War doch die Regel. War schon ewig lange her.
So ist die Regel.
Keine Geduld für Schach irgendwie. Merke ich, früher habe ich es mit meinem Papa auch immer gespielt, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Ja. Was hast du denn jetzt noch so vor in deiner Paddelkarriere? Gibt es da irgendwas, was du unbedingt erreichen willst, wohin du zielst?
Also ich habe noch 2 Ziele im Kopf. Das ist einmal bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Dafür müssten wir uns dieses Jahr für qualifizieren, die Ende Oktober in Katar, glaube ich, stattfindet.
Da gibt es noch eine Quali für?
Da gibt es noch eine WM-Quali für im August, September. Die ist noch nicht genau terminiert. Und deutscher Meister im Teamwettbewerb sind wir es schon beim TC Weiden geworden, aber im, ich sag mal jetzt, Einzelwettbewerb mit meinem Partner Christian Bündke.
Da müsst ihr ja einfach nur warten, bis Jojo und Wuni aufhören.
Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte gegen die gewinnen. Sonst sagt ja jeder, ja, seid ihr nur deutscher Meister geworden, weil Jojo und Wuni nicht dabei waren.
Oder? Okay. Und ein noch krasseres, größeres Ziel kannst du dir nicht vorstellen?
Wie alt bist du 2032?
Wie alt ich dann bin? Mhm. Da bin ich 33, ja. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Olympia. Das ist tatsächlich ein großes Ziel, aber das kann ich erst verfolgen, wenn es olympisch wird.
Ja, aber wenn das genauso kurzfristig immer entschieden wird, wie Welt- und Europameisterschaften zu terminieren, und dann kann das sein, dass das erst 2031 entschieden wird.
Ja.
Und dann fängst du an zu trainieren. Das ist zu spät?
Nee, natürlich. Das muss ich sagen, das allergrößte Ziel ist natürlich Olympia. Das ist ein Traum, glaube ich, von jedem Sportler. Und nein, das wäre natürlich.
Der Vorteil ist, die Ernährung hat er daraufhin schon ausgerichtet.
Ja, ja.
So. Von daher steht jetzt nur noch das Loco-Game im Weg.
Ich habe einen Partner für dich. Ja. Der Lenny.
Ich wollte gerade sagen,
mein Sohn,
dein Lenny Sohn
ist 32, ist ja 21 Jahre alt.
Ja, das
ist perfekt. Besten Alter.
Welche Seite spielt er?
Wo du willst.
Okay.
Vorne.
Der spielt vorne. Der spielt jetzt im September bei der Jugend-Europameisterschaft mit in Budapest. Und da wird er zum ersten Mal dann auf der rechten Seite spielen, weil er einen extrem starken Linksseitenspieler, den wir aufgetan haben, der einen deutschen Pass hat und in Andalusien lebt und dort in der Akademie seines Vaters trainiert, Bruno.
Und bei euch jetzt zufällig Au-pair, Gärtner und Chauffeur in einem ist oder was?
Nee, am liebsten.
Hast du ihm noch eine deutsche Staatsangehörigkeit besorgt, by the way?
Am liebsten wird der Lenny zu dem ziehen für die nächsten 2 Monate bis zur EM, damit die zusammen trainieren können und in Andalusien spielen können. Aber das wird natürlich nichts, sondern wir vielleicht schaffen wir es mal, die nochmal vorher zusammenzukriegen. Aber von daher trainiert Lenny ab jetzt auf rechts, damit die beiden dann zusammen bei der EM auch spielen können. Von daher wird das ja wieder passen.
Ja, dann sind es ja nur noch 8 Jahre und dann spiel ich mit dem Lenny.
Komm jetzt.
Sorry, ja. Christian.
Ja, komm, der ist ja auch gar nicht so alt.
Das der ist gar nicht so alt. So. Findest du, der sieht älter aus?
Nein, nicht vom Aussehen, sondern weil ist seit 20 Jahren schon dabei und macht 1000 Sachen und da denkt man immer, der muss ja schon...
Der wirkt aber nur außerhalb des Hauses so. Ja. Privat ist der im Kopf noch sehr, sehr jung.
Ja, das hat Jojo auch schon mal gesagt in der Episode. Außerdem muss man schauen, ob Verbandsjahre so dasselbe Phänomen haben wie Hundejahre. Man sagt ja auch, ein Menschenjahr 7 Hundejahre. Vielleicht ist das mit Verbandsarbeit genauso. Geht ja doch alles ein bisschen langsamer.
Ja, kann sein. Und wenn du dann noch einen Nick an deiner Seite hast, dauernd auf dem Paddelplatz, der dich auch nochmal verrückt macht und dir auch noch ein paar Lebensjahre raubt, dann kein Wunder. Also es war jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sowas. Wenn du nicht noch unbedingt irgendetwas loswerden willst zu dir, deiner sportlichen Karriere, was auch sonst noch auf dem Herzen liegt, weil so schnell laden wir dich nicht wieder in den Schlägertypen-Podcast ein, außer du machst was Spektakuläres bei der EM zum Beispiel.
Spiel doch mal einen Stop. Und dann kriegen wir so ein Video, wie eine Tasche von außen in den Cage reinfliegt.
Davon gibt es ein Video.
Ja?
Gibt es ein Video von seinem Nationaltrainer.
Her damit, geht viral. Geht direkt auf Paddlebox. Könnt euch anschauen.
Wollten wir nicht von der EM auch mal was berichten?
Ja, haben wir jetzt einen Live-Kommentator vor Ort oder was?
Mal gucken, was wir so arrangiert bekommen.
Ja, müssen wir jetzt zum nächsten Mikrofon in den Koffer reinstecken. Auf dem Weg nach Sardinien.
Besser als auf dem Platz. Da
oh, ich
kein du, Mikrofon gerne
du, anhaben. Du bringst mich gerade auf Ideen.
Ich habe eine 80er-Frage. Weil das dürfen wir nicht fallen lassen. Wir haben die 80er-Frage bei uns, ist traditionell so Richtung Ende der Podcast-Folge und die möchte ich heute gerne an dich stellen. Falls du es nicht weißt, darfst du Patrick auch fragen.
Und mich als Joker anrufen.
Ihr als Team. Und wenn ihr das dann immer noch nicht schafft, dann habe ich heute 3 Auswahlmöglichkeiten für euch mitgebracht. Und dann kann es sein, dass ihr es schafft. Aus gegebenem Anlass, dadurch, dass du hier heute Gast bei uns bist, heißt die 80er-Frage, mal gucken, wann ihr drauf kommt. Hey, nicht spicken, hier steht die Lösung auch drauf. Wie heißt Tina Turner mit bürgerlichen Namen?
Diese bürgerlichen Namen-Scheißfragen, die hatten wir letztes Mal schon bei Billy Idol. Das ist bestimmt wieder so eine Clemens-Quatsch-Frage.
Nee. Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein relativ, ich sag mal, einfacher Name, glaube ich. Also ich
Tina Turner heißt im Original Udo Lindenberg. Und
du vermischst da was.
Und ist damals mit dem Sonderzug nach Pankow von München in die Schweiz gezogen, um dort als Roger Federer Großkarriere zu machen. So.
Und mit der 18 nach Istanbul zurückgefahren.
Jetzt haben wir's.
Ich glaube,
heißt sie A. Ah, okay. Me Anna Bullock. Oder B.
A.
Oder B. Bull Anna Maybock oder C. Anna May Bullock?
Ich würde sagen C.
Was? Wie kommst du da drauf? Ja, dann Applaus. Klatschen, Anna May. Tina Turner heißt mit bürgerlichen Namen, mit Vornamen genauso wie Anna May. Stark, oder?
Das
war die Connection zur 80er-Frage und unserem
Podcast. Ich finde diese Originalnamen-Frage so doof, ne? Vor allem, das hat ja tatsächlich mit den 80ern gar nichts zu tun.
Ne? Doch, na sicher.
Wieso? Die ist früher geboren, die ist später gestorben. Du willst halt nur wissen, wie eine berühmte Person mit Originalnamen heißt.
In welchem?
Wie heißt Udo Lindenberg mit Udo Jürgens mit Originalnamen?
In welchem Jahr hat Tina Turner
einen anderen Namen angenommen?
Simply the Best gesungen.
1982. Aber nichtsdestotrotz geht es vielmehr darum, ja, dass wann ist Tina Turner geboren? 1939. Dann ist es eine 30er-Frage, ja, beziehungsweise wenn sie 82 den Künstlernamen angenommen hätte, Bulldog, Anime, irgendwas. Ja. Dann hättest du fragen können, in welchem Jahr heißt Bulme Anime?
Seitdem. Jetzt wird's kleinlich. Ich sag ja auch nicht, da müssten wir eigentlich 70er Jahre Fragen stellen, weil du in den 70ern geboren bist.
Ja, aber dann nenn das doch nicht 80er Frage. Dann nenn das VIP-Quatsch. VIP-Quatsch mit Ströhl.
Komm, lass jetzt nicht ärgern. Ach. Ich fand die Folge sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Nick. Das Dankeschön. War sympathisch und da ich das erste Mal mit dir ja schon mal mit dir auf dem Platz gestanden habe, vielleicht schaffen wir es demnächst nochmal wieder. Ich hoffe, dass du ab und zu schon mal anfängst, mit Lenny zusammen zu trainieren. Böni, wirklich nichts gegen dich, aber Lenny hat noch mehr Zukunftspotenzial, ja?
Mal gucken, was der Böni dazu sagt, aber.
So, und ich check jetzt die Paddelplätze nach Einschusslöchern auf Kopfhörer. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, bis bald.
Ist doch alles gut, beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.